Radio 1.
Wir haben jetzt eine Schauspielerin zu Besuch, der wir schon so viele Male und in so unterschiedlichen Rollen beim Tollsein zuschauen konnten, ob im Fernsehen, ob im Streaming oder im Kino, ob als Moderatorin oder Hörbuchsprecherin, da konnte man ihr weniger zusehen als zu hören und als Moderatorin auch, ne? Und dabei aber immer auch eine Künstlerin mit Haltung. Ab Freitag begegnen wir ihm wieder, und zwar in der zweiten Staffel der Comedy-Serie Almania, die dann in der ARD-Mediathek zu sehen ist, und darüber und natürlich über noch einiges mehr sprechen wir jetzt mit ihr. Herzlich willkommen, Pega Feridoni.
Vielen lieben Dank.
Ja. Ich habe gerade Ruhe im Klassenzimmer gesagt, und dann habe ich in dem Moment gesagt, ja, eigentlich genau da sind wir ja schon mitten in der Serie. Ne?
Ja, zum Glück hast du nicht den Schweigefuchs gemacht.
Der Schweigefuchs. Wie geht der Schweigefuchs?
Der geht so, wie die grauen Wölfe grüßen. Deswegen mag ich diesen Gruß nicht so sehr.
Okay, alles klar. Ja, okay. Dann lass uns mal erstmal über die Serie sprechen. Da geht es um einen Lehrer an einer sogenannten Brennpunktschule. Sprechender Name: Frank Stimpel. Name ist Programm, irgendwie gespielt von Phil Laude, der sich die Serie ja auch ausgedacht hat. Er versucht, alles richtig zu machen, aber wie das so oft ist, er tritt von einem Fettnapf in den nächsten, und das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Das kann man, glaube ich, bei ihm so als Lebensmotto auch so in den Raum stellen. Du spielst seine Kollegin Sarah Nouri, die ein sehr spezielles Verhältnis zu ihm hat. Vielleicht erzählst du mal, was ist denn das für eine Figur?
Ja, das ist eine ganz unmögliche Lehrerin und eine noch schlimmere Mutter, die total scharf auf diesen sehr, sehr deutschen Frank Stimpel ist und versucht, ihn halt rumzukriegen mit allen Mitteln. Und ja, das macht großen Spaß, weil man dann natürlich auch irgendwie alles Toxische so einmal rausholen kann, alles Übergriffige, was man selber irgendwie ein Leben lang erdulden musste, was man ganz schlimm fand an anderen Frauen, das kann ich da so ein bisschen ausleben.
Ja, das ist auch so lustig, weil das so eine Rollenverkehrung ist, ne? Also weil das so, sie im Prinzip die Stereotypen und Klischees auch ausfüllt, die Männer auch gerne bedienen, ne? Also von sexistischen Übergriffen wirklich auch. Ja, die ist, genau. die kennt da keinen
Pardon.
Kein Pardon, ziemlich, ja.
Die nimmt keine Geiseln.
Genau.
Sie beißt nicht, sie schluckt am Stück, also sie beißt runter.
Ja, ja, genau. Und dann hat sie, aber das Interessante ist, sie hat ja auch so eine faszinierende Tochter, die ja irgendwie das Gegenteil versucht zu sein von dem, was ihre Mutter ist, oder?
Ja, sie hat eine ganz überkorrekte, überangepasste Tochter. Also wobei, sie ist auch einigermaßen rebellisch, sie ist vegan, sie klebt sich auf die Straße, sie versucht halt alles das richtig und gut zu machen.
Sie klebt sich ins Lehrerzimmer.
Sie klebt sich ins Lehrerzimmer. Sie versucht, das sozusagen gut zu machen, was ihre Mutter mit ihrer Unmöglichkeit da verhindert.
Ja, also es gibt da so ein ziemlich interessantes Personal in der Lehrerschaft, aber eben auch, also es gibt einen Schulpsychologen zum Beispiel, der ist selber von Burnout betroffen. Also diese Szenarien sind schon sehr, sehr lustig. Das ist, wenn man die Serie beschreiben sollte, ich glaube, das wurde jetzt auch schon des Öfteren, wenn man Vergleiche sucht, das ist so eine Mischung aus, ja, ein bisschen Stromberg ist drin, es gibt so eine vierte Wand, die auch immer...
Genau, es gibt dieses Mockumentary-Element.
Genau, ne, also wo die Schauspielerinnen und Schauspieler in die Kamera sprechen, beziehungsweise die Figuren, die Talking Heads, genau. Das hat was von Fuck You Goethe, weil es spielt in diesem Schulmilieu. Es hat auch was von Discounter zum Beispiel. Also ganz viele Comedy-Momente, aber trotzdem ist es was sehr, sehr Eigenes. Weil, ich finde auch interessant, also wir haben schon so ein paar Aspekte angesprochen, es werden so Themen platziert, also wie Rassismus, Sexismus, Bodyshaming. Das sind alles sehr ernste Themen, die auf sehr lustige Weise verhandelt werden.
Ja, sehr ernste Themen und auch sehr aktuelle Themen.
Genau, also, genau.
Es geht so mit der Zeit, wo es auch um digitales Mobbing geht und so.
Ja, ja, genau. Was ich so interessant fand, ihr habt ja mit Schülerinnen und Schülern gedreht. Das sind ja keine Schauspieler, ne, oder?
Die sind zum großen Teil von uns entdeckt worden und sind mittlerweile einigermaßen auch erfolgreiche Schauspielkollegen.
Ach wirklich? Die waren in der ersten Staffel?
Ja, genau.
Ah, okay. Wie kann man sich, also wenn man so denkt, okay, diese Serie guckt sich sehr, sehr lustig und manchmal bleibt einem das Lachen so im Hals stecken. Wie war das beim Drehen? Auch so?
Es ist mega, mega lustig, vor allem, weil ich mich immer nicht so richtig zusammenreißen kann und man ja dann irgendwie auch nach und nach erst den Humor entdeckt, der in so einer Szene steckt. Wir haben da ja sehr viel Freiraum, auch irgendwie was auszuprobieren, und Phil ist einfach ein wahnsinnig geübter, fast autistischer Typ, der bleibt immer straight face und ich pinkel mir fast ein. Und das ist schon irgendwie, wir haben auch ein ganz, ganz tolles Team. Unser Tonmensch Paddy Tonmann ist heute Abend auch mit hier. Ja. Der bringt auch sehr viel Humor hinter der Kamera mit. Also es ist schon sehr, sehr turbulent bei uns bei den Dreharbeiten.
Es war übrigens, weil du ihn gerade erwähnst, es gab heute, bei Instagram hast du gepostet, dass du heute hierher kommst. Ja. Dann gab es einen lustigen Dialog zwischen euch beiden.
Ja, ich hatte auch überlegt, ob ich das ganze Interview mit verstellter Stimme spreche.
Ich dachte mir, ist denn das?
Damit man mich nicht immer gleich erkennt, wenn ich auf der Straße spazieren gehe.
Das ist so lustig, weil, also, woran du auch wirklich viel Spaß hast. Du hast so ein komödiantisches Talent und so eine Begabung, wirklich zum Komischsein. Du konntest ja deiner Effin da Zucker geben, oder?
Ja, absolut. Ja. Ja.
Okay. Und das ist ja das, worüber wir auch gleich sprechen. Es gibt so viele Facetten von Pega Feridoni, die wir schon sehen konnten und die wir wahrscheinlich auch noch sehen werden. Darüber werden wir gleich noch sprechen, aber erstmal merken Sie sich bitte, am 19. April kommt die Serie in die Mediathek.
Stück, man kann es bingen.
Genau, kann man bingen oder wenn man sich das wirklich in Realtime im analogen Fernsehen angucken will, kann man sich das am 20. April ab 23.40 Uhr, wie viele Folgen sind das?
Acht neue Folgen.
Acht neue Folgen, insgesamt eine halbe Stunde immer
genau.
So, oder? Durchziehen. Okay, also Alemannia, zweite Staffel in der ARD-Mediathek. Bei uns ist nach wie vor Pega Feridoni. Jetzt gerade zu sehen in der Serie Alemannia, deren zweite Staffel ab 19. April in der ARD-Mediathek durchzubingen ist. Acht Folgen, wie gesagt. Aber sie macht natürlich noch viel mehr. Bevor wir darüber sprechen, vielleicht zu deiner Schauspielerwerdung. Du hast gerade was Interessantes gesagt, also als wir über deinen Humor sprachen und dieses Komödiantische, also auch die Lust am Lustigsein, ja. Und da hast du gesagt, ja, im Schmerz geboren. Also diese komödiantische.
Ja, absolut, absolut. Also Humor ist ja Tragödie plus Zeit, nicht wahr?
Ja.
Und in den letzten Jahren, da habe ich ganz stark angefangen, auch in meiner Familienbiografie und Geschichte zu forschen. Das hat nicht zuletzt mit der Frau Leben Freiheit Revolution im Iran zu tun, dass ich angefangen habe, mich noch mal stärker zu interessieren für meine Familiengeschichte, die sehr politisch ist. Mein Großvater mütterlicherseits war eine sehr bekannte politische Figur im Iran der 70er Jahre. Und väterlicherseits habe ich dann auch einiges herausgekramt. Also mein Vater kommt aus einer Stadt, die heißt Feridoni-Stadt.
Mhm.
Daher der Name. Und also auf Persisch Feridun Shah, das ist eine Stadt, die wurde von jüdischen und christlichen georgischen Menschen gegründet, als sie vor 400 Jahren aus Georgien ins Persische Reich deportiert worden sind als Arbeitssklaven, als Ingenieure für den Brückenbau. Und das ist so, sage ich mal, eine Geschichte oder auch ein Erbe, was ich jetzt so nach und nach anfange zu entblättern. Ich habe auch irgendwie Lust, demnächst mal was darüber zu schreiben. Sowohl väterlicherseits als auch mütterlicherseits. Mein Großvater, der lange, lange Jahre unterm Schah im Gefängnis saß, der in einem spektakulären Schauprozess verurteilt wurde und dessen Gruppe, die damals da vor Gericht stand, die iranische Studentenbewegung aktiviert hat und emotionalisiert hat, sodass es dann zu einer islamischen Revolution kam. All das, da habe ich ganz, ganz große Lust, das mal aufzuschreiben und mal zu verstehen, weil das kennst du sicherlich auch, das kennen Sie hier auch. Also es gibt ja neuerdings sehr viele Forschungen zum Thema Epigenetik und transgenerationale Traumata. Und das ist einfach etwas, was mich schon immer interessiert hat.
Das ist total interessant, was du sagst, weil wir haben gerade drüber gesprochen, es gibt so eine Analogie, ne? Du hast gesagt, das Land, das es nicht mehr gibt, die Hoffnung, die gestorben ist, ne? Also die Hoffnung auf ein besseres Iran, auf einen besseren Iran, auf den besseren Staat, die dann zerstört wurde, die Hoffnung, was man ja im Osten Deutschlands auch erlebt hat, ne? Also mit einer verkommenen Idee vom Sozialismus, die nicht mehr gelebt werden konnte und so. Und da, was das mit den Kindern derer macht, deren Zukunft im Prinzip zerstört wurde, das ist ja das, was du gerade schilderst. Ne? Also deine Familie, deine Eltern sind dann 78, 79 nach Deutschland gekommen?
Mitte der 80er.
Mitte der 80er, ach so, ein bisschen später, also nach
genau. Ja. Ja, auch diese Geschichte der jahrhundertelangen also religiösen und ethnischen und politischen Unterdrückung, das macht natürlich was mit dem Menschen und das speichert sich im Körper ab. Mhm. Und ich habe das große Privileg als Schauspielerin, mich auch damit auf eine Art beschäftigen zu können, die jetzt sehr, sehr tief geht, so, die mich auch selber so an irgendwie zu einer Art Erkenntnis zwingt.
Ja, das ist interessant, weil du hast ja angefangen, du hast ja erstmal Philosophie studiert. Ne?
Ja, ganz
du,
genau.
Genau. Also wo man ja erstmal in die Tiefe der menschlichen Existenz hineingeht und so, ne? Also warum ist was da? Und dann, aber hast du, was war der Punkt, wo du gesagt hast, ja, aber Schauspiel, denn du kommst ja aus einer Künstlerfamilie, deine Eltern sind Musiker. Ist dann doch der Weg, den du beschreiten willst?
Na, ich habe mich auch sehr, sehr früh schon mit Kinder- und Jugendpolitik beschäftigt und dann habe ich später auch relativ in jungen Jahren mit Musik irgendwie kleinere Erfolge gehabt, einen Plattenvertrag gehabt, da war ich irgendwie 14, 15 Jahre alt und bin rumgetingelt und habe so die deutsche Musikbranche kennengelernt. Und irgendwie bin ich dann übers Theater, da war ich am Berliner Ensemble, habe ich einfach so Zeit verbracht und so mal hier, mal da hospitiert. Habe ich meine damalige Agentin kennengelernt und ein bisschen reingestolpert ins Schauspielfach, weil es zu dem Zeitpunkt halt ein großes Bedürfnis daran da gab, irgendwie migrantische Geschichten im deutschen Kino zu erzählen. Mhm. Und da gab es einfach sehr, sehr wenige DarstellerInnen. Und das hat irgendwie total gut funktioniert, weil auch ein Stück weit, sage ich mal, iranische Identität oder sage ich mal, die unterschiedlichen Unterdrückung, also diese unterschiedlichen Unterdrückungen im Iran führen dazu, dass du halt irgendwie von Natur aus Schauspiel spielst, weil du nicht das sagen kannst, was ist, weil es sehr große Zensur gibt und weil es eine Lebensgefahr darstellt. Da anscheinend war das irgendwie meine Schule und das hat dann irgendwie ganz gut funktioniert für mich.
Ja. Was ich auch interessant finde, ist, dass du sagst, okay, also du hattest plötzlich die Gelegenheit, dich als Schauspielerin nicht nur auszuprobieren, sondern auch du zu sein, ne? Deine Grenzen dort zu erweitern, wie gesagt. Aber das andere ist, also und deine eigene Geschichte und deine eigene Gegenwart und deine Herkunft damit reinzubringen. Das andere ist, dass es ja inzwischen so ist, ist jedenfalls mein Eindruck, dass gerade die migrantische Geschichte bei Schauspielern gar nicht mehr so vordergründig immer, also als Stigma erzählt wird, ne? Sondern es ist okay, du spielst jetzt eine Lehrerin in einer Schule. Es ist völlig egal, man fragt nicht, woher kommt denn diese Schauspielerin? Warum sieht sie denn so aus, wie sie aussieht? Sondern du bist eine Lehrerin.
Ja, Gott sei Dank ist das jetzt eine Entwicklung der letzten Jahre. Es ist aber noch relativ gering. Mhm. Also wir sind immer noch nicht so weit, dass wir sagen, wir haben eine Normalität im deutschen Fernsehen, wo wir wirklich die Realität und unsere Gesellschaft abbilden. Das ist noch ein schönes Stück Arbeit, das vor uns liegt.
Wenn wir jetzt auf die Geschichte und die Gegenwart gucken, also Iran, du hast gesprochen von der iranischen Revolution vor 2 Jahren. Jetzt haben wir etwas, was passiert ist, der Angriff auf Israel, der Drohnenangriff. Was macht das mit dir? Was macht das mit, du hast ja wahrscheinlich auch Freunde und Familie im Iran. Wie gehst du damit um?
Also ich bin natürlich seit über 2 Jahren, seit dem Mord an Jina Mahsa Amini, bin ich in so einem Dauerschockzustand. Mhm. Und ich muss sagen, also diese Warnungen, die wir iranischen AktivistInnen ausgesprochen haben, seit 45 Jahren eigentlich vor diesem Mullah-Regime warnen, das zeigt jetzt quasi, wozu das führt, ja. Ich habe nicht nur Familie im Iran, ich habe auch Freundinnen in Israel, ich habe Freundinnen in Gaza, in Palästina und ich schaue mir das an und denke, es ist der absolute Horror. Also das, was am 7.10. passiert ist, ist der absolute Horror. Ich war eine der ersten, glaube ich, die sich auf Social Media dazu gemeldet haben und das verurteilt haben. Und auch seitdem ist so viel passiert. Und ich frage mich, wie viele Menschen müssen noch sterben, bis westliche Regierungen, bis PolitikerInnen endlich einlenken und das Problem ernst nehmen? Sowohl die Mullahs als auch die islamistische Revolutionsgarden auf die Terrorliste setzen, als auch Waffenverkäufe in die Welt stoppen, mit denen Kriegsverbrechen geschehen. Also was muss eigentlich noch passieren, dass ganz klar wird, dass die Menschenrechte universell sind, dass jedes Leben wertvoll ist, dass jedes Leben zählt. Und ich frage mich, wir geben unseren Kindern hier in Deutschland in der Schule Anne Franks Tagebücher zu lesen, worin sie sagt, es ist so wunderbar, dass wir keinen einzigen Tag warten müssen, um die Welt zu verbessern. Mhm. Und im Endeffekt vererben wir unseren Kindern einen Schrotthaufen und eine ganz, ganz kaputte Zukunft und so wenig Hoffnung. Und ich frage mich, wann lenken wir um?
Das ist eine Frage, die einer dringenden Antwort bedarf. Wir haben das jetzt sehr ins Politische gezogen, aber wenn man mit dir als Schauspielerin spricht, dann kommt man darum nicht herum und wollen wir auch nicht. Ich will aber trotzdem jetzt nochmal den Bogen zu deinem Schauspielerberuf, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, um dich zu fragen, was kommt denn demnächst? Ich weiß, dass du bei den Kollegen beim Fernsehen im Herbst warst, da war die Rede von einer Serie. Ich glaube, inzwischen kann man darüber reden, damals konntest du nicht darüber reden, weil gerade Drehbuchautorenstreik war in den USA und auch in Deutschland. Und da warst du auch aktiv, du bist in beiden Gewerkschaften. Jetzt ist diese Serie aber bei Disney Plus zu sehen, oder? Wo du mitspielst.
Ah ja, oder? Meine kleine kurze Hollywood-Karriere.
Deine kleine kurze Hollywood-Karriere, die da heißt A Murder at the End of the World.
Eine fantastische Serie.
Okay.
Eine fantastische Serie. Wer das noch nicht gesehen hat, soll sich das anschauen, weil es natürlich sehr viele auch aktuelle Themen bespricht. Es ist ein klassisches Whodunit. Mhm. So ein bisschen wie Knives Out oder so alte Kriminalgeschichten. Wichtige Menschen treffen sich an einem geheimen, luxuriösen Ort und einer nach dem anderen stirbt. So. Aber es verhandelt halt auch sehr, sehr aktuelle Themen um KI, um Menschenrechte. Ich spiele eine iranische Menschenrechtlerin in der Serie.
Okay, dann können wir dir wieder beim Tollsein zugucken. Und Stichwort KI, auch das wird uns in der nächsten Stunde beschäftigen. Dann kommt Kai Voges, der gerade einen Roman von Sibylle Berg inszeniert am Berliner Ensemble. Auch darüber haben wir wieder einen Bogen geschlossen. Es ist so toll, dass du da bist. Also nicht nur hier, sondern überhaupt, dass du da bist. Pega Feridoni, Dank. Dankeschön.
Danke, liebe Marion, danke. Dankeschön.